Ich habe mir jetzt hier nochmal den schweren Roten genommen, so gleich am Montagmorgen. Gucke verträumt auf den Tegernsee und sagt dir, lieber Veggie, lieber Thomas, nach 17 Jahren kann ich dir leider keinen neuen Vertrag mehr für den Podcast geben, aber ich glaube, du kommst klar, oder?
Boah. Uli?
Ja.
Uli?
Ja, was denn?
Also wir beide können doch gut
Thomas? Miteinander.
Ja, kannst Thomas? Du mir doch jetzt nicht so hier in den Rücken fallen.
In den Rücken fallen?
Ich habe doch mit Max ausgemacht, dass wir für 17 Millionen noch mal weiter unterschreiben.
Ja, der Max muss sparen. Verstehst du? Der Max muss sparen. Habe ich ihm gesagt. Wir brauchen ja auch noch irgendwie ein bisschen Knatter. So, weil es ist ja auch doof, weißt du. Ich sorge dafür, dass das Festgeldkonto gefüllt ist und die Jugend plündert. Das gefällt mir nicht.
Du, wir werden ja gleich noch darüber reden. Aber wer so bei den Bayern agiert, wie Max Eberl in diesem Spannungsfeld...
Der hat keine...
Doch, doch. Nee, andersrum. Der hat schon gerade Eier. Ich weiß nur nicht, ob das so gut ist für ihn.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
Ach, wie schön. Es ist wieder Montag und es ist wieder Uli, Thomas und Mikey-Zeit. Wie schön. Ich habe das sehr vermisst. Aber es gibt Neuigkeiten beim FC Bayern und es sieht so aus, als ob Thomas Müller... den Vertrag tatsächlich nicht mehr verlängert bekommt. Er wollte noch ein Jährchen und selbst dieses Jährchen für schlappe 17 Millionen ungefähr mit einem Zip und Zap, da sagt der Uli, nee, danke schön, das wollen wir nicht. Wer hätte das gedacht? Hättest du es gedacht?
Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da gibt es so viele Ebenen, die müssen wir jetzt irgendwie alle mal aufdröseln. Also gucken wir erstmal auf den Spieler.
Ich nehme noch so einen Schluck von dem Roten hier. So.
Ja, kannst du gerne, Uli. Er ist erstmal der Spieler.
Ja.
Für meine Empfindungen oder für meine Begriffe kann das, was Thomas Müller jetzt an Spielzeit unter Kompanie hat, ihn eigentlich nicht zufriedenstellen. Ich hätte aber auch gar nicht gedacht, dass er bei der EM zum Beispiel letztes Jahr diese Rolle so ausfüllen möchte. Und ich hatte gestern die Freude, bei Sky 90 zu sitzen, neben Martin Schmidt, dem ehemaligen Trainer und Sportchef bei Mainz 05. Und der hat was Intelligentes gesagt. Warum zerreißen wir uns eigentlich den Kopf darüber oder Gedanken, wie Thomas Müller mit seiner Karriere umgehen möchte? Wenn Thomas Müller sagt, ich möchte noch ein Jahr spielen, auch in einer Rolle, wo ich kaum sportlich noch eine Rolle spiele, aber als Vorbild auf dem Trainingsplatz, in der Kabine und so, warum denken wir dann, dass wir ihm raten sollten, dass er aufhört? Und da hat er absolut recht, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Wenn du so eine grandiose Karriere gespielt hast, dann ist das auch die Entscheidung von Thomas Müller allein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, er hat so unfassbare Verdienste um den Verein, dass man ja eigentlich davon ausgehen müsste, dass man da eine gute Einigung und Regelung bekommt, wenn man weiß, er geht erstmal so ins letzte Vertragsjahr. Da hat Max Eberl gesagt, was ich total nachvollziehen konnte, das wird das kürzeste Gespräch, wir gucken uns in die Augen und dann wissen wir Bescheid. Und jetzt kommt ein anderes Problem meiner Meinung nach dazu. Uli Hoeneß, Prost Uli, Prost. Uli Hoeneß Prost. Hat Prost. Angst um sein Festgeldkonto.
Ja, sag ich doch.
Denn wenn die Club-WM am Ende des Jahres nicht anstehen würde, dann würden die Bayern das allererste Mal seit Jahren irgendwie ein kleines Bilanzminus haben, weil der Kader viel zu teuer ist. Da hat Uli Hoeneß Sorgen und hat dann bei der Filmvorstellung von der Doku über Thomas Müller gesagt, naja, also wenn ich er wäre, ich würde dann jetzt eher aufhören, praktisch so auch als indirekter Hinweis an Max Eberl, du musst irgendwo mal sparen. Und jetzt hast du den Punkt, wo man sagt, okay, für die Spielanteile, die er erwarten könnte nächstes Jahr, kann er natürlich keine 17 Millionen mehr verlangen. Aber sagt ein Thomas Müller jetzt, naja, weil ihr irgendwie es nicht hinbekommt, das Gehaltsniveau zu deckeln und ein Davies so viel Kohle bekommt und ein Kimmich so viel Kohle bekommt und ein Musiala so viel Kohle bekommt, soll ich jetzt hier für die Hälfte spielen, was ihn sicherlich nicht arm machen würde. Aber da geht's ja auch, das haben wir oft hier schon besprochen, um Ansehen in der Kabine. Und so hast du eine Situation, wo man das Gefühl hat, wir haben den 31. März, mit jedem Tag weiter, wo das Ding nicht geregelt ist, gibt's am Ende Beschädigte und Verlierer. Das hätte ich in dem Falle mir nicht vorstellen können eigentlich.
Sehr gute Analyse. Ich hab gedacht, zwei Ebenen oder drei. Ich habe gedacht, okay, der Stern des Thomas Müller in der Kabine ist tatsächlich entweder so stark oder so schwach, dass diese Entscheidung getroffen wird. Also entweder er hat zu viel zu sagen in der neuen Kompaniewelt. Und das passt auch Kompanie nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Uli Hoeneß das alleine entscheidet, sondern da wird garantiert auch ein Max Eberl am Tisch sitzen und nochmal am Gläschen nippen und wahrscheinlich auch Vincent Kompany. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht einfach in dieses System nicht reinpasst. Sieht ja auch danach aus, sonst wäre er nicht mehr oder weniger noch ein Joker. Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, dass Thomas Müller vielleicht einfach auch nicht mehr der Leader ist, den man lange Zeit gebraucht hat. Dass es da inzwischen andere gibt in der Kabine. Und dann kommt dazu, dass ein Edeljoker für 17 Millionen einfach auch zu viel Geld ist. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Und ich bin komplett bei dir. Ich glaube einfach, wenn du dann als Papa das Festgeldkonto gefüllt hast und die Kinder verprassen es innerhalb von kurzer Zeit, dann hat man da Sorge. Und dann sagt man irgendwann auch, nee, dankeschön, jetzt reicht's dann auch. Da muss noch ein bisschen was drauf sein auf dem Konto, denn man kann ja nur das Geld ausgeben, was man hat. Ausgerechnet Uli Hoeneß. Naja, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, und das ist etwas, was mir sehr zu denken gibt, völlig neuer Aspekt, den du jetzt gerade reingespült hast, zumindest in meiner Welt, nämlich, dass jeder Tag, der jetzt vergeht, eine Beschädigung ist für beide Seiten und auch für Thomas Müller. Und das ist etwas, wo man dann, glaube ich, schon in der Zwickmühle ist. Ich finde es gut, dass man auch sagt, ja, wer sind wir denn eigentlich, dass wir das jetzt bewerten wollen? Im Sinne von, wir sind jetzt die Berater von Thomas Müller, der wird schon nach all den Jahren wissen, was er tut. Aber ich finde es bitter, oder ich fände es bitter, wenn das jetzt übel auseinandergeht, weil das dann eigentlich nicht mehr in die Fußballromantik hineinpasst, die wir alle vielleicht noch ein bisschen noch in uns tragen. Das sind Spieler, der seit der, was war das, U9 oder was, beim FC Bayern war?
Dass ja, der dann glaube, mit 9 oder 10 oder so, glaube ich.
Genau, U9, glaube ich auch, ja. So, dass das dann auf eine doofe Art und Weise endet, das wäre, glaube ich, wirklich überhaupt nicht adäquat. Und wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, was Thomas Müller für eine Rolle für den deutschen Profifußball gespielt hat.
Ich glaube, zwei Sachen muss man auch noch in dieses ganze Modell mit reinnehmen. Also zwei Sachen, die ich so gehört habe. Erstens mal, Max Eberl, als er auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft in Mönchengladbach war, wo er ja über 9 Jahre einen überragenden Job gemacht hat, hatte immer einen sehr engen Draht zu Uli Hoeneß über all die Jahre und wusste auch, dass Uli Hoeneß ihn total schätzt. Und die haben sich immer kollegial ausgetauscht, also auch in der Position. Und auch als er dann die knapp 10 Monate in Leipzig war. Und Max Eberl hat früher immer gesagt, ihn füllt die Aufgabe in Gladbach sehr aus, aber er möchte irgendwann auch was gewinnen. In Leipzig hat er den Pokal gewonnen. In München läuft er jetzt auf die deutsche Meisterschaft zu, vielleicht sogar auf die Champions League. Aber was verwunderlich ist, dass Max Eberl kaum noch den Kontakt zu Uli Hoeneß sucht. Und das irritiert vor allen Dingen dich, Uli, und ich bin ja nun wirklich nicht dafür bekannt, oft einer Meinung mit Uli Hoeneß zu sein, aber das kann ich sogar verstehen. Und ich halte es auch nicht für geschickt, wenn es stimmt, dass du den, der den Verein in seiner jetzigen Form so aufgebaut hat, dass du ihn nicht mit ins Boot nimmst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Thomas-Müller-Seite etwas irritiert darüber sein soll, dass die ganze Zeit darüber gesprochen wird, ja, wir haben Musiala verlängert und Kimmich verlängert und Neuer verlängert und Davies verlängert. Und über Müller spricht überhaupt niemanden. Da sieht man dann auch, dass selbst diese Weltstars Befindlichkeiten haben, wenn es so sein sollte. Und dass ich natürlich schon auch die Thomas-Müller-Seite ein bisschen verstehen kann, der sich auch sicher Gedanken darüber macht, wer bekommt denn hier wie viel Kohle in einem Jahr, wo Goretzka verkauft werden sollte, weil er zu viel kostet, in einem Jahr, wo jetzt sogar Sané sagt, ich glaube, wir werden uns einigen, dann denkt Thomas Müller sicher auch, warum einigen die sich mit allen mit so viel Kohle und ich soll jetzt hier aus Geldstücken vielleicht auch ausgemustert werden. Das kann ich zumindest nachvollziehen, dass er da ein Stück weit nachdenklich ist.
Wir werden sehen. Ich nehme noch mal so einen Schluck.
Klar ist aber auch, das muss man jetzt auch sagen, bevor jetzt hier vielleicht der Eindruck entsteht, wir sind am Ende jetzt noch, das bist du ja eigentlich nur, die romantische Rosamunde-Seite oder sowas. Man darf schon auch die Frage stellen als Verein und auch als Max Eberl oder auch als Uli Hoeneß oder was. 17 Millionen in Anführungszeichen um den beliebtesten, erfolgreichsten und vielleicht auch immer noch ehrgeizigsten Bayern-Profi aller Zeiten zu halten, obwohl er sportlich keine Rolle mehr spielt. Wie viel Folklore und wie viel Vorbild in der Kabine vom Trainingseifer, denn wenn ein 18-Jähriger kommt und sieht, dass der Ersatzspieler Müller mit weit über 30 immer noch so ackert, das bringt ja auch was fürs Trainingsniveau. Aber wie viel ist uns das wert? Ich denke nicht, dass es unbedingt 17 Millionen wert sind. Aber vielleicht hätte man dann auch sagen müssen, okay, ein Davis kriegt nicht ganz so viel und vielleicht kostet der Musiala auch nicht ganz so viel und vielleicht machen wir beim Kimmich nicht auch noch so viel Handgeld drauf, dass für den Thomas zumindest statt 17 immer noch 11 oder 12 da sind, wo beide auch das Gesicht mit waren. Das sind natürlich Rechenspiele, wir sitzen ja nicht am Schreibtisch, aber klar ist am Ende Profifußball auch ein knallhartes Business. Und deshalb hätte ich gedacht, dass sie die Kuh schon früher vom Eis kriegen, zumal sie Thomas Müller ja unbedingt auch in den Verein einbinden wollen.
Das ist genau jetzt nämlich der entscheidende Punkt. Ich glaube, es ist viel zu kurz gedacht. Wenn das die Denkweise ist, wenn das der Weg war, dann muss ich gestehen, also wenn das Max Eberls Sprech wäre, dann müsste man sich fragen, ob er der Richtige ist an der Position, weil... Und genau das ist der Spoiler, den es jetzt gerade an der Stelle gebraucht hat. Wenn du einen Thomas Müller weiterhin einbinden willst und er mag wichtiger sein als die Folklorehelden, die dann alle mit einer Bayern-München-Jacke als Testimonials, als Botschafter irgendwo random rumrennen. Also wenn es ein bisschen mehr sein darf für Thomas Müller, in welcher Funktion auch immer, dann musst du die 17 Millionen zahlen. Das ist dann so. Das ist das Geld, was es braucht, um die Brücke zu bauen, um ihn halten zu können. Tust du es nicht, und da bin ich mir sehr sicher, wird Thomas Müller die Rolle, die er hätte spielen können, nicht spielen. Hundertprozentig. Darauf würde ich Geld wetten.
Also das weiß ich nicht. Ich halte zwei Szenarien für relativ wahrscheinlich. Entweder er macht noch 2 Jahre Amerika und überlegt sich in der Zeit, was er machen möchte und kommt, wenn er im Fußball bleibt, zurück mit einer Aufgabe für die Bayern. Mhm. Oder aber er sagt, ich mache mein Jahr jetzt einfach gar nichts, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie in Europa oder in Deutschland oder sowas wechselt, auch nicht Saudi-Arabien. Macht in der Zeit, bildet sich so ein bisschen fort und startet dann irgendwie, weil klar ist auch, jemand wie Thomas Müller muss, wenn du ihn einbindest in den Verein, sicherlich eine große Rolle spielen. Der kann nicht irgendwo, mach jetzt irgendwo hier im Marketing oder Teammanager. Aber dazu muss man ja auch ein bisschen lernen, wenn man in die Aufgabe kommt. Man hat bei Oliver Kahn gesehen, dass der große Name alleine nicht entscheidend ist. Und ich glaube, dass Thomas Müller so intelligent ist, dass er aus solchen Dingen gelernt hat oder sich das angeguckt hat. Aber ich denke, er wird den Bayern immer verbunden bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass diese Irritationen, die es ja anscheinend jetzt gibt, dazu führen, dass es da einen Bruch gibt.
Dann gucken wir doch einfach mal vom Tegernsee und schauen uns die nächste Eminenz an. Jetzt allerdings der Brausekönig aus Salzburg, der den Daumen gesenkt hat bei Marco Rose und gesagt hat, jetzt habe ich dich aber lang genug in Schutz genommen. Und jetzt ist over. Und das ist etwas, was zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, etwas überraschend kam, dass Marco Rose nicht mehr Trainer von RB Leipzig ist. Es hatte sich ein bisschen angedeutet, dann hat er sich wieder gefangen, hat gute Leistungen gebracht. Eigentlich ist es so, dass er, würde ich mal sagen, auf einem guten Weg war. Das gegen Gladbach, das Produkt hat ihn gekillt. Kann man mal sehen. Also leg dich nicht mit dem Produkt an. Es wäre vielleicht, er könnte es ausrutschen. Hat sich überrascht? Und wie kommt es zustande, dass diese Entscheidung nun getroffen wurde? Ist es Klopp oder ist es doch die große graue Eminenz im Hintergrund, Oliver Minzlaff?
Es hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich halte es schon für relativ spät. Und es ist die Entscheidung von Oliver Minzlaff. Das mal als erstes. Und dass es Marco Rose gerade in Gladbach ereilt, das entbehrt natürlich nicht einer gewissen Pikanterie. Komme ich später nochmal drauf. Ja. Also, als erstes Mal gilt es festzuhalten, dass Marco Rose den DFB-Pokal und den Supercup mit Leipzig gewonnen hat. Er ist ja auch verewigt auf dieser, da gibt es ja so eine Wall of Fame im Stadion, wo die mit Graffiti die Spieler und die Titel abgebildet werden. Hm. Ich finde, dass die Entscheidung folgerichtig ist, weil RB Leipzig eine richtig schlechte Saison spielt. Mhm. Katastrophal in der Champions League, die eigentlich der Anspruch sein sollte, auch international für Furore zu sorgen. Völlig chancenlos in der Meisterschaft, 42 Punkte nach 27 Spielen ist die schlechteste Bilanz. Das mit einem Kader, der viel Substanz verloren hat, aber immer noch der drittteuerste der Liga ist. Oliver Minzlaff hatte ja ein großes Interview gegeben, dass er gesagt hat, wir müssen da sein, wenn die Bayern mal schwächeln. Sie waren aber nicht da, Leverkusen war da. Und man ist in dieser Saison ja übrigens mit 6 ungeschlagenen Spielen gestartet und mit einem Auswärtssieg in Leverkusen. Und das Dritte, sie spielen halt auswärts total bodenlos. Also keine Idee, keine Inspiration, keine Energie. Und das in einer Mannschaft, die ganz augenscheinlich nicht gegen den Trainer spielt, weil auch wenn man zwischen die Zeilen hört, die mögen den alle und die hätten auch gerne mit dem den Umschwung geschafft, aber es hat halt nicht funktioniert. Und da bist du dann am Ende beim Trainer, der vor allen Dingen auch die harmlos, ich glaube, sie haben, glaube ich, 7 oder 8 Mal keinen eigenen Treffer erzielt. Also das ist halt nicht diskutabel. Und man hört, dass Jürgen Klopp und vor allen Dingen auch Marcel Schäfer beide das Ding eigentlich mit Rose bis zum Ende durchziehen wollten. Gerade Klopp will auch nicht als erste Amtshandlung seinen alten Mainzer Kumpel da entlassen. Aber Oliver Minzlaff ist überhaupt nicht zufrieden. Die Saison ist jetzt schon schlecht. Sie wäre mit einem DFB-Pokalspiel Sieg vielleicht noch zu retten. Von daher überrascht mich die Entscheidung überhaupt nicht. Es gab ja schon mehrere Punkte in dieser Saison, wo sie nah da dran waren. Und es ist augenscheinlich, er wirkt auch nicht mehr so, als wenn er das Ruder rumreißen kann.
Okay, gut. Also wie geht es aber weiter? Also Scholt Löw ist zumindest mal Interimstrainer bis zum Ende der Saison. Das scheint so zu sein. Die Frage ist aber, wie geht's dann weiter? Dürfen wir dann Jürgen Klopp endlich dort erleben, wo er gar nicht hinpasst, spätestens dann nicht mehr hinpasst auf der Trainerbank von RB Leipzig? Oder wird es vielleicht dann doch Roger Schmidt werden?
Ich finde das interessant, weil wir beide ja gestern schon geschrieben haben in unserer schmucken kleinen WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Und du bist ja ein Tippgott. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass all das, was ich jetzt sage, von dir torpediert wird, weil du da am Ende doch recht hast.
Ja.
Ich höre das auch von 2 oder 3 anderen Seiten, dass die wirklich glauben, dass Jürgen Klopp zur neuen Saison Trainer von RB Leipzig wird.
Mhm.
Also ich halte im Fußball für gar nichts ausgeschlossen.
Mhm.
Aber ich weiß gar nicht, wie viele Wege es dafür geben müsste, dass er dann tatsächlich Trainer macht. Also er tritt in Liverpool zurück mit der Begründung, das Traineramt hat ihn ausgelaugt, er braucht eine Pause und alles so. Nach einem halben Jahr ist er bei Red Bull wieder da.
Ja.
Versteht, glaube ich, auch nicht so ganz, dass so viele das so kritisch sehen. Und dann ist er ein halbes Jahr später sogar Trainer. Ich kann es mir nicht, vielleicht will ich es mir auch nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch einige, die sagen, der ist jetzt praktisch der Schattentrainer. Das halte ich auch für Unsinn, weil wenn er jetzt richtig dann den Trainer gemacht hätte, Klopp ist ja auch jemand, der vom Matchmanagement lebt, der eine Aura an der Spielfeldseite hat. Also wenn er jetzt sich am Mittwoch in Stuttgart an den Rand gestellt hätte, dann wäre es vielleicht sogar konsequent gewesen. Also Scholt Löw ist einer seiner Vertrauten, den hat er ja auch in den Konzern mit reingeholt. Dazu Piet Krawitz, mit dem er in Liverpool lange zusammengearbeitet hat. Ich denke schon, dass Klopp in der Vorbereitung sich mit denen abstimmen wird. Aber das ist dann schon eine Löw- und Krawitz-Mannschaft. Und es gibt noch 2 Ziele, entweder den Pokal oder die Champions League zu erreichen. Beides ist im Moment schwer vorstellbar. Und es ist vor allem nur schwer vorstellbar, dass beides klappt.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Oliver Minzlaff eine Langzeitstrategie hat und die bedeutet, Bayern München anzugreifen und nachhaltig deutscher Meister zu werden. So viel Größenwahnsinn ist schon auch in diesem Konzern und dementsprechend bin ich sehr sicher, dass man Jürgen Klopp, und da hat man übrigens etwas Verstörendes gehört, es gibt ja Menschen, die ihn zumindest entfernt kennen, und auch seinen Berater, und die mir in Sorge geflüstert haben, es ist, also vergesst mal die Romantik, für Jürgen Klopp geht es einzig und allein nur um Kohle. Alles andere ist komplett Fassade. Das ist zwar für mich als Rosamunde des deutschen Fußballs sehr hart gewesen, aber ich habe das einfach zur Kenntnis genommen. Wenn dem so ist, und wenn Jürgen Klopp sowieso schon seine Seele verkauft hat an die Blubberbrause als Salzburg, dann ist es doch vollkommen klar, wie es läuft. Marco Rose, irgendwann Geschichte. Jürgen Klopp rechtzeitig geholt. Aus Gründen, die man dann irgendwie in einer komischen Fußballsprechblase erzählen kann. Mit dem Ziel, dass der Jürgen irgendwann Trainer wird, noch mehr Geld verdient und diesen Verein dann vielleicht sogar in einer Doppelfunktion nachhaltig zum Erfolg führen soll und auch als ernsthaften Konkurrenten, als Bayernjäger und vielleicht als wirklich irgendwann mal als die Macht im deutschen Fußball. Das ist die Sehnsucht, die es in Salzburg gibt, hundertprozentig. Und ich bin mir auch sicher, da wird man alles dafür tun, dass das so kommt.
Ich gehe mal auf das ein, was du als erstes gesagt hast. Ich kenne Jürgen Klopp nicht gut genug, um das, um ein Urteil davon abzugeben, wie wichtig ihm Kohle ist. Ich glaube, dass vielen Menschen Geld wichtig ist. Und ich glaube auch, dass Jürgen Klopp als gebürtiger Schwabe mit dem Augenzwinkern vielleicht dazu zählt. Aber ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp, sein Antrieb ist nicht die Kohle in diesem Job. Das glaube ich einfach nicht, egal was der ein oder andere erzählt. Ich glaube, der möchte ein gutes Leben haben. Der möchte auch, wir haben eben darüber gesprochen, auch Thomas Müller braucht keine 17 Millionen, um zweimal warm zu essen. Das ist ja auch immer eine Form der Wertschätzung und du vergleichst dich mit allen anderen. Ich war total verwundert, dass Klopp das angenommen hat. Ich habe damals gesagt, er lässt zu, dass er sich einerseits der Fußballromantiker der letzten Jahre war und das hat er jetzt eingerissen, damit muss er auch leben. Aber ich glaube, es gibt im Moment auch dankbarere Aufgaben als Trainer bei RB Leipzig zu sein, weil ich verstehe diese Langzeitstrategie, die du gerade von Oliver Minzlaff ansprichst, die verstehe ich nicht so ganz. Ja, sie verkaufen, das ist ein Teil des Geschäftsmodells, junge Spieler für viel Geld, ja. Aber wenn du doch angreifen möchtest und Meister werden möchtest und irgendwie das Halbfinale der Champions League dein Ziel ist, da kannst du nicht ständig die besten Spieler verkaufen, wie in Nkunku oder jetzt vor der Saison Dani Olmo oder sowas. Sie haben dieses Jahr auch viel Verletzungspech, das gehört auch dazu. Ja. Aber wenn ich angreifen will und dann wirklich auch das Pulver dafür habe, dann muss ich halt auch mal die Superspieler halten und noch einen guten dazu holen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Und ich habe Jürgen Klopp wohl, weiß ich, aber schon so verstanden, dass er eigentlich auch ein bisschen aus diesem Tagesgeschäftsdruck raus möchte und Sachen entwickeln möchte. Und wenn er jetzt bei RB anfangen würde, dann hätte er diesen Druck ja noch mal stärker. Ja. Also einerseits hätte er dann zumindest gefühlt nicht ganz die Wahrheit gesagt. Und zweitens ist in Leipzig, finde ich, im Moment das Fundament nicht so stark, wie es damals aus Dortmund. Da waren sie ganz am Boden, als er die Mannschaft aufgebaut hat. Oder Liverpool, die waren schon gut, aber hatten die Sehnsucht nach dem großen Meistertitel. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Aber wie gesagt, im Fußball schließe ich gar nichts aus.
Das ist interessant. Da bin ich, also ich hatte gedacht, dass das hat eine gewisse Logik, die ich dir da gerade so erzähle, aber das
scheint irgendwie. Ja, das, was du sagst, hat ganz, ganz oft total viel Logik. Und nochmal, ich habe auch von anderen Leuten, deren Meinung ich sehr respektiere, dieses Konstrukt bekommen. Die sagen, manche haben schon gesagt, der Rose ist entlassen, der Klopp übernimmt jetzt direkt. Dann sagen welche, nachdem das dann nicht war, der übernimmt im Sommer. Kann natürlich auch sein, dass man immer wieder sagt, er übernimmt und dann übernimmt er wirklich mal in 20 Jahren und dann sagt dann derjenige, das habe ich dir doch schon 2025 gesagt. Wie gesagt, ich glaube es nicht, dass er es macht, aber wer weiß schon. Oliver Minzlaff scheint ja auch so viel Überzeugungspotenzial zu haben, dass er überhaupt ihn dahin gelockt hat. Nur ich bin mal gespannt, wenn die jetzt am Mittwoch in Stuttgart ausscheiden sollten, dann glaube ich, knallt es da mal einfach richtig am Kotterweg.
Ich lese dir mal ein paar Zahlen vor und du sagst mir, was es damit auf sich hat, okay?
Ja.
Ganz anderes Thema, weil wir machen jetzt, glaube ich, mal bei den Personalien einen kleinen Cut. Sebastian Hoeneß 90, Ole Werner 121, Marcel Rapp 126, Xabi Alonso 132.
Das sind jetzt die Meter, die irgendwie in der Coaching-Zone rennen oder.
Es sind Frauen, die sie hatten in ihrem Leben. Nein, es sind Frauen, die sie hatten in ihrem Leben. Gottes Willen. Nein, es sind.
Da hätte ich dann hören müssen, Mike Kleist 450. Dann hätte ich den Zusammenhang herstellen können.
Ja, ist klar. Also du hast keine Temperatur, keine Idee. Dann will ich dir gerne sagen, das sind die Spiele der aktuellen Bundesliga-Trainer bei ihren Clubs.
Ah.
Und jetzt kommt eine Zahl, die ist Wahnsinn. 700. Wer ist es?
Das ist Frank Schmidt. Das habe ich sogar gelesen.
Boah.
Da hat das Ganze gekrönt mit einem Sieg in Wolfsburg.
Brutal. 700, liebe Fußballgemeinde. 700. Das ist ja, als ich das gesehen habe, In der Statistik bin ich schier ausgetragen. Aber gut, ich meine, da muss man, deshalb habe ich aber auch den Spoiler jetzt gebraucht, weil Heidenheim gegen Wolfsburg hätte doch jeder von uns gesagt, maximal 1-1. Und, aber ich wollte mal von unten das Pferd aufzäumen heute, nach den Personalien. Ist doch schön, dass man sehen kann, dass man mit einem einzigen Sieg gegen den VfL Wolfsburg plötzlich ganz anders dasteht in der Tabelle.
Ja, ich hätte, also Wolfsburg tut sich ja brutal schwer zu Hause gegen die Aufsteiger und Abstiegskandidaten. Da gab es ja ein 1-1 nach dem anderen, deshalb hast du es ja eben auch gesagt. Ja. Jetzt haben sie sogar verloren. Ja, also europäische Ambitionen kannst du dir damit natürlich abschminken. Ja. Und Heidenheim wirkt so ein bisschen wie auch 700 Spieler aussagen, begonnen in der Oberliga Baden-Württemberg. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, Frank Schmidt, das heißt ja Unkaputtbar. Mhm. Und ja, da darfst du eigentlich auch nicht häufig fehlen. Er hat ja am Ende der letzten Saison, beim letzten Spiel war er ja schon operiert worden, da hat er gar nicht auf der Trainerbank gesessen. Mhm. Ja. 700 Spiele und eine enorme Widerstandsfähigkeit könnten dafür sorgen, dass Heidenheim doch zumindest noch die Relegation erreicht. Wir haben ja den VfL Bochum schon auf der Überholspur gesehen. Ja. Auch guter Auftritt beim 1-3 in Leverkusen. Aber Heidenheim kommt jetzt, und das ist ja auch oft immer spannend, wir haben dieses Thema schon oft aufgewühlt, du holst auf. Bochum war ja völlig chancenlos, als Dieter Hecking kam. Über Wochen, dann hast du noch die 2 Punkte, die dir von Union zukommen, du gewinnst bei den Bayern und dann bist du plötzlich überm Strich und alle sagen, du kannst es vielleicht sogar direkt schaffen. Dann atmest du einmal durch als Spieler und denkst, boah, jetzt haben wir den Anschluss geschafft und schwupps, lässt du 5% nach und dann ziehen die anderen wieder durch. Das ist sicherlich eine Problematik, aber ich sehe Bochum und Heidenheim da relativ ausgeglichen. Ich glaube, Kiel, kann man seit dem Wochenende sagen, oft gut gewehrt, oft auch gut zurückgekommen, aber das reicht dann am Ende nicht, um die Klasse zu halten.
Personale auch hier beim VfL Bochum, wo du sie gerade angesprochen hast, gibt einen neuen Sportgeschäftsführer, der ehemalige Kaderplaner der Hertha, Duffner. Dirk Duffner ist dort jetzt im Game. Bringt das nochmal Veränderung?
Ich war überrascht, weil Dirk Duffner hat ja dann zuletzt jetzt irgendwie bei Spielerberatern gearbeitet. Du hattest Hertha BSC angesprochen. Er hat eine gute Zeit in Freiburg gehabt. Bei den Löwen und bei Hertha BSC war es jetzt nicht gerade so von Erfolg gekrönt. Da kann man aber auch sagen, da musst du schon dreifach krankenversichert sein, wenn du da einen Job anfängst. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das ruhigste Umfeld immer. Aber eigentlich wurde ja Jörg Schmadtke sehr heiß gehandelt in Bochum.
Ja.
Und das hätte ich eine interessante Komponente gefunden, weil Schmadtke ja immer so ein Trüffelschwein auch war, der was gefunden hat. Mhm. Dirk Duffner lange dabei, funktionärserfahren. Ich möchte es mal so formulieren. Es ist gut, dass der VfL Bochum sich wieder ein bisschen breiter aufstellt, weil da gab es ja jetzt in der Vergangenheit auch sehr viele personelle Turbulenzen. Aber ich bin überrascht von dieser Wahl.
Ich bin überrascht, dass es viele auch gab, die gesagt haben, Kleis dreht jetzt völlig durch und der war wirklich mal früher irgendwie, wirklich, da war er wirklich mal irgendwie mehr auf Zack. Viel liebe Grüße an meine Hater. Ich habe sie auch genauso wie du auf der anderen Seite. Musst du auch gleich mal so ein bisschen erzählen aus deiner Hater-Historie. Finde ich ganz spannend immer, was du so erzählst auch. Ich habe ja auch mal gesagt, dass das Leverkusen, das ist noch nicht auserzählt, dass das Leverkusen eventuell die Bayern doch noch kriegen kann. Auf den letzten Metern. Und das wäre natürlich Wahnsinn. Letzte Saison kein Spiel verloren. Jetzt irgendwie Wahnsinnsaufholjagd und doch wieder das zweite Mal Meister werden. So viel Fußballromantik sei bitte mir wenigstens zugestanden. Das 3-2 gegen St. Pauli deutet das darauf hin, dass meine These eventuell doch noch wahr werden könnte? Fragezeichen.
Also als erstes mal, meine Eltern hören natürlich jeden Podcast von mir, aber die sind natürlich nicht auf der Hater-Seite, sondern die lieben ja einfach unseren Podcast. Da kommt dann schon mal eine Nachfrage, aber relativ wenig Kritik. Also sie finden ja auch deine Stimme grandios, sie finden dich lustig, sie finden deine Prognosen gut, also Wahnsinn. Wenn sie jetzt mich nicht dabei hätten, würde ich fast sagen, dass sie einen Fanclub von dir auch gründen würden.
Liebe Grüße.
Ja,
liebe Grüße.
6 Punkte und das schlechtere Torverhältnis, Leverkusen gegen die Bayern. Ich würde dir gerne was anderes sagen, aber für mich ist die Meisterschaft trotzdem entschieden. Mhm. Kann dir auch sagen, warum. Die Bayern haben jetzt am kommenden Wochenende ein schweres Spiel am Freitagabend in Augsburg. Da haben sie sich traditionell durchaus schwer getan.
Ja, was sie verlieren werden.
weiß ich nicht, dann haben sie zu Hause zwischen den beiden Spielen gegen Inter Mailand, haben sie Borussia Dortmund. Mhm. Wir kennen aber alle die Historie von Dortmund bei den Bayern, abgesehen von ein paar Highlights. Mhm. Dann spielt Bayern in Heidenheim. Kann man natürlich auch sagen, Heidenheim wehrt sich mit allem. Dann spielen sie zu Hause gegen Mainz, das ist ein Überraschungsteam. Sie spielen in Leipzig, die dann vielleicht noch um die Champions League kämpfen. Ja. Sie spielen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, das war mal ein Angstgegner. Und sie spielen dann am letzten Spieltag in Hoffenheim. Man kann in jedem Spiel noch irgendetwas finden, wo man sagt, die Bayern werden Strauchelungspotenzial haben, aber kannst du dir vorstellen, dass die dreimal in diesen Spielen straucheln, vorausgesetzt, dass dann Leverkusen jedes Spiel gewinnt? Also da fehlt mir die Fantasie dazu. Auch wenn, das ist richtig, die Bayern im Moment sich in der Liga schon schwer tun und ja auch gerade im Defensivverbund gerade aktuell eine Menge Verletzungspech haben.
Also ich hatte die Sehnsucht ja immer wie viele, dass zumindest mal irgendjemand die Bayern verfolgt.
Und ja, dann machen sie auch. Ich meine, Leverkusen ist letztes Jahr Meister geworden und hat nur 6 Punkte weniger. Leverkusen spielt, glaube ich, die zweitbeste Saison der Vereinshistorie.
Ja. Also, genau. Also so viel Sehnsucht ist ja auch irgendwie begründet. Du hast es gerade gesagt. Ich denke nur, dass da auch bei den Bayern wahnsinnig viel los ist. Thema Vertragsverhandlungen, Unruhe in der Kabine und so weiter. Und es wirkt für mich tatsächlich nicht so dominant. Sie dominieren die Liga nicht so, wie man es von den Bayern mal gewohnt war. Insofern, du hast das auch angesprochen, die Abwehr. Da ist es aber auch so, dass Upamecano, haben wir in der letzten Ausgabe ja auch gesagt, der hat gesagt, ich hätte auch gerne mit 20 Millionen. Also der ist ja auch noch nicht durch. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man, glaube ich, sagen muss, das könnte noch ein Störfeuer sein, mal abgesehen davon, dass sie ein Programm haben, das so mittel ist. Wobei ich da schon auch finde, dass es ein paar Begegnungen gibt, du hast sie gerade alle aufgezählt, die schon auch in sich haben. Thema Dortmund, Thema Mainz zum Beispiel. Bei Leverkusen, die kommen ja immer hinten raus. Also das ist das, was mich so ein bisschen, befeuert in meiner These, dass sie nicht nur in den einzelnen Spielen hinten raus und immer wieder was draufpacken können, sondern da habe ich den Sehnsucht, dass sie das vielleicht einfach auch mitnehmen können in die Liga. Wer weiß.
Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Leverkusen im Moment alles kurz und klein schießt. Sie haben sich die schwächste Woche der Saison rund um die Champions League gegen die Bayern und gegen Bremen geholt. Dann haben sie diesen Spektakelsieg in Stuttgart gehabt. 3-1 gegen Bochum war jetzt auch so, geht so. Und ich würde übrigens auch nicht sagen, dass die Bayern irgendwie eine schlechte Saison spielen. 20 Siege und 2 Niederlagen. Was ungewohnt ist, da bin ich bei dir, waren diese beiden oder diese 3 Spiele gegen Bochum, gegen Union, gegen St. Pauli. Nicht so das, wo du normal sagst, das gewinnst du 3-0 oder sowas. Also ja, wenn sie jetzt, sagen wir mal, in Augsburg nicht gewinnen würden und dann rechnest du vielleicht vor, es sind nur noch 4 Punkte oder 3 Punkte und dann geht es ein bisschen Konzentration bei Inter weg und vielleicht hast du wirklich auch ein bisschen Unruhe. Es kann aber auch ganz anders sein. Es kann sein, dass wir nächste Woche darüber reden, dass die Bayern natürlich auch in Augsburg das Spiel gewonnen haben, dass Leverkusen, die spielen am nächsten Wochenende in Heidenheim. Das ist ja dann auch nicht so einfach. Wir haben das eben aufgelistet. Vielleicht nur unentschieden spielt, dann haben sie 8 Punkte vor und können sich ganz auf Inter konzentrieren. Also, um deine Frage, die du eingehend gestellt hast, in der Liga wirken die Bayern nicht so unangefochten und so souverän, vielleicht noch wie in großen Teilen der Hinrunde. Ich glaube, dass die im Hinterkopf alle schon Inter haben. Und ich kann es mir nicht vorstellen, obwohl ich es mir wünschen würde, dass es nochmal spannend in der Bundesliga wird.
Ich lege jetzt den Ball auf den Elfmeterpunkt und du darfst entscheiden, in welches Tor wir ihn reinschießen.
Ja.
Also möchtest du ihn gerne in Dortmund reinschießen, möchtest du ihn gerne in Gladbach, aber da haben wir, glaube ich, schon alles auserzählt, möchtest du ihn gerne in Freiburg reinschießen oder möchtest du ihn gerne in Frankfurt reinschießen?
Also, wie du sagst, wir haben so viel über Dortmund geredet und durchaus gestern überzeugender Sieg gegen Mainz reicht ja jetzt nicht aus, um zu sagen, da ist jetzt alles gut. Ne? Gucken wir kurz auf die Tabelle. Borussia Dortmund weiterhin 10. Sie sind 4 Punkte hinter einem Conference-League-Platz zurück. Sie sind in der Konstellation Leipzig oder Leverkusen wird Pokalsieger, ist ja auch noch nicht ausgemacht. Stuttgart ist ja da auch noch da. Sind sie 5 Punkte hinter einem Europa League Platz und sie sind 7 Punkte hinter der Champions League und sie haben ein brutales Restprogramm. Ich glaube, außer Kiel nur noch Mannschaften von oben. Kann man sagen, vielleicht liegt das Dortmund sogar besser und du kannst der Konkurrenz noch Punkte abholen. Aber Champions League auf gar keinen Fall. Ich gehe davon aus, dass Borussia Dortmund nächstes Jahr bei RTL spielt, Europa League oder Conference League. Das glaube ich, dass sie es noch schaffen könnten. Das Produkt, muss man mal sagen, nach Heimniederlagen gegen Augsburg und Mainz so zurückzukommen mit dieser Auswärtsstärke, jetzt auch zu Hause ohne Kleindienst Leipzig zu schlagen, finde ich richtig gut. Freiburg haben wir auch schon, mein Gott, die kann man ein Spiel verlieren. Ich würde tatsächlich den Ball zu Eintracht Frankfurt ins Tor schießen, sowie von der Latte von Mario Götze. Die Eintracht hat die Talsohle durchstritten, wird für mich klarer Königsklassenkandidat sein und spielt mit Mario Götze, der irgendwie so für mich so aussieht wie so ein 60-jähriger weltberühmter Maler, der sich gern mal ein Schlückchen Wein gönnt und dann mit einer Leichtigkeit den Pinsel schwingt, dass du einfach nur ins Träumen kommst.
Ja, wie ich.
Ja. wenn du am Strand in Dänemark sitzt.
Ja, richtig. Genau, so ist es. Ja, also ich finde es erstaunlich, dass die Eintracht immer wieder überraschen kann. Es ist so, dass wir haben da ein paar Mal drüber gesprochen, einfach Eintracht Frankfurt hat wirklich wahnsinnig gute Momente und immer wieder, dann denkst du immer mal wieder so zwischendurch, okay, was ist da jetzt passiert? Also warum verliert man dann irgendwie solche Spiele? Warum spielen sie blutleer? Und im nächsten Spiel hauen sie wieder einen raus. Also für mich ist das so eine Mannschaft, die ein Stück weit einfach ein Phänomen ist. Die Beständigkeit habe ich da einfach nicht. Auf der anderen Seite sind sie auf Platz 3 mit 48 Punkten. Also es ist irgendwie kurios und irgendwie für mich auch so, dass wahrscheinlich außer in Frankfurt selber gibt es wenige, die Eintracht Frankfurt auf Platz 3 erwarten würden.
Und ja, vor allen Dingen würden sie sich das erste Mal über die Liga für die Champions League qualifizieren. Ne?
Absolut.
Das gab es noch nie. Ja. Und wenn du mal siehst, es ist ja auch so ein bisschen ein Umbruch. Kawashanch im Tor für Trappo, der verletzt ist. Dann hast du auf der Außenbahn und Brown. Du hast einen Christensen, das ist ein geiler Kämpfer. Den haben sie auch gut entdeckt. Larsen, dass der erst 20 ist. Wahnsinn. Bahoya. Man fragt sich auch immer, wo holen die ganzen Spieler her? Und ganz wichtig, Ekitike, Palindrom, du weißt. Der geht so langsam in die Fußstapfen auch von Mamouche. Ist ein bisschen ein anderer Spieler. Aber nachdem wir schon dachten, boah, hast du damit mit den 80 Millionen noch die Königsklasse verkauft? Wie hat Didi Hamann gestern gesagt? Der wird bald 100 Millionen wert sein. Da gehe ich absolut mit ihm mit. Und die Ruhe bewahrt zu haben, auch Dino Topmüller, der deutlich souveräner mit so Krisen und Dellen umgeht. Dazu der Schub über die Europa League. Das sind jetzt die zwei geilen Spiele gegen die Tottenham Hotspur. Also für mich sind 3 Champions League Titel vergeben, Tickets vergeben an die Bayern, an Leverkusen und an Eintracht Frankfurt.
Und demnächst an Hoffenheim, weil Christian Ilzer, der Trainer, gesagt hat, in 3 Jahren möchte er gerne Hoffenheim ins internationale Geschäft bringen und in 5 Jahren um die deutsche Meisterschaft.
Also da sage ich dir ganz klar, der wird in drei Jahren kein Trainer mehr in Hoffenheim sein.
Das glaube ich auch.
Nichts gegen Christian Ilzer, der in Graz hervorragende Arbeit gemacht hat. Und ich glaube, in der Ilzer-Tabelle, seit er da ist, Platz 14 mit Hoffenheim belegt. In einem Verein, wo es nur Unruhe gibt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja. Aber ich glaube auch, dass diese, das habe ich auch schon mal hier gesagt, diese RB-DNA, immer pressen und Chaos beim Gegner und sowas. Ich habe das Gefühl, dieses Zeitalter hat ein bisschen ausgedient. Du brauchst Ideen auch mit Ball. Und Ilzer ist einer aus der RB-Pressing-Schule, also von dieser Idee zumindest. Also er will um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Das traue ich ihm durchaus zu, weil ich glaube, das ist schon ein intelligenter Typ. Aber ich traue es Hoffenheim nicht zu.
Ich traue es niemandem zu. Da. Also tut mir leid. Aber du, wer weiß. Am Ende ist es dann so, dass Christian Ilzer in 5 Jahren um die deutsche Meisterschaft mitspielt. Wir irgendwie am Krückstock irgendwie immer noch diesen Podcast. Weißt du noch, als du gesagt hast? Das so, also ich bin vorsichtig bei sowas. Neue Rolle, aber wieder zur alten Stärke. Fabian Reese und Hertha BSC, da müssen wir drauf eingehen, weil ich finde es sensationell, was der neue Trainer da leistet. Es ist so, dass man da irgendwie erkannt hat, dass Fabi Reese vielleicht dann doch etwas anders spielen muss. Und ist das zu kurz gedacht, dass man dann sagt, und es funktioniert und Hertha ist wieder im Game?
Ja, was heißt Härte im Game? Also sie werden den absoluten Worst Case
verhindern. Ja, das ist schon mal was.
Genau.
Ja.
Zweiter Sieg unter Leitl, den ich für einen guten Zweitligatrainer halte. Also auch gerade für die Anforderungen dieser Liga, das habe ich ja schon mal gesagt.
Mhm.
Und bei Fabian Rehse muss man sagen, kommen zwei Dinge jetzt zusammen. Also A war er, glaube ich, als junger Spieler schon, hatte er schon ziemlich viele Flausen im Kopf. Man merkt deutlich, dass er reifer ist. Und B, er war ja die ganze Vorrunde angeschlagen, verletzt und nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Also was der spielt, der ist natürlich viel zu gut für die zweite Liga.
Ja.
Was vor allen Dingen beeindruckend ist, finde ich, ist der Abschluss. Also das ist ja oft daran, scheitern ja Stürmer, dass sie sich zu viele Gedanken machen, dass sie dann schon noch eine Stärke im Abschluss haben. Aber der hat ja alles, was der für ein Repertoire hat, scheint auch keine Nerven zu haben. Und also für meine Begriffe muss der nächstes Jahr Bundesliga spielen, aber er ist ja auch scheinbar so ein bisschen auch ein kleiner Romantiker und hat sich ja so ein bisschen in die alte Dame Hertha verliebt, was man gar nicht bei Schalker Sozialisation erahnen könnte, weil Schalke und Hertha sich ja eigentlich in herzlicher Abneigung verbunden sind, egal. Also Rehse ist einfach überragend und in der Form natürlich auch im Moment sowas wie die Lebensversicherung, dass die Hertha nicht mehr unten reinrutscht.
Okay. Haben wir das einmal abgemeiert.
Aber ich muss dir natürlich gratulieren. Also seit Samstag sage ich, der FC ist klar durch. Herzlichen Glückwunsch zur Rückkehr in die Bundesliga.
Ja, ist das so? Hast du dich festgelegt?
Ja, ich würde also sagen, wir haben ja oft genug hier darüber geredet, dass natürlich hohe individuelle Klasse im Kader ist. Auch der mit Abstand teuerste Kader und dass man sich die Spiele eigentlich nur schwer angucken kann. Ich finde jetzt, das war auch kein Gaumenschmaus in Paderborn, überhaupt nicht. Aber nach einer Niederlage, nach einem Rückstand so zurückzukommen und zur Wahrheit gehört ja auch, die beiden Tore waren Murmeltore, aber das spielen sie ja vorher schon auch ganz gut. Das war jetzt kein unverdienter Sieg, das ist ein Statement. Paderborn ist irgendwie gar nicht so in die Abläufe gekommen. Bin ja schon der Meinung, dass sie spielerisch mit das Stärkste sind, was die Liga zu bieten hat.
Mhm.
Und da der FC dauernd solche Spiele gewinnt und selbst diese kleine Ergebnisdelle dann weggesteckt hat, gratuliere ich dir zum Aufstieg. Das weiße Ballett kehrt ins natürliche Habitat zurück, der erste Bundesligameister.
Ich nehme das einfach mal mit in mein rot-weißes Herz und verpacke das dort gut und hoffe, dass es stimmt und hoffe, dass wir uns nicht ein Beispiel am HSV nehmen, dass das dann noch ein paar Jährchen dauert. Ich meine, ihr seid auch durch, das ist klar, gegen Elbersberg kann man 0-0 spielen, habe es mir auch angeguckt, aber es ist so beim 1. FC Köln, alles was da drumherum an Diskussionen herrscht, da muss man dann halt einfach auch mal sagen, ja gut, aber es ist halt Platz 1. Also was wollt ihr? Also man kann jetzt irgendwie sagen, ist nicht schön. Man kann auch sagen, so ein Rondic, hat er das Tor überhaupt geschossen oder nicht? Man kann sich
aber er
fragen,
hat auf jeden Fall besser Fußball gespielt als in den letzten Wochen.
Ja, das stimmt. Aber es gibt aber auch dann irgendwie auch Stimmen, die sagen, was kann der jetzt, was Steffen Tigges nicht kann. Also es gibt natürlich auch so eine gewisse, einen gewissen Sarkasmus, den es immer gibt, auch unter den FC-Fans. Am Ende ist es aber so, sie sind auf Platz 1. Was
ja,
das dann?
Aber ja, und ich glaube auch, dass du nicht sagen kannst, also wir sind uns ja einig, dass das so spannend in der Liga ist, hat weniger mit Qualität zu tun, das haben wir
das
auch
stimmt.
schon gesagt.
Ja.
Ich glaube,
es
ist schon ein großer Sprung in die erste Liga, aber trotzdem wird das ja für die Aufsteiger im nächsten Jahr ein anderes Spiel sein. Also der FC muss jetzt eigentlich gefühlt immer das Spiel machen, wenn du dann nächstes Jahr Aufsteiger bist, dann kannst du dich auch mal hinten reinstellen und die Mannschaft hat ja schon eine defensive Stabilität, also das wollen wir mal nicht vergessen. Aber Fakt ist auch, spielerisch ist das sehr oft armselig und wenn du alles zusammennimmst, die engen Spiele, die einen sagen, das ist Qualität, ich sage schon, du hast dieses Jahr auch wirklich an der Glückstruhe schon genascht, auch bei Schiedsrichter-VAR-Entscheidungen. Also da wurde in diesem Jahr, glaube ich, alles ausgeschöpft, aber nochmal, das war am Samstag ein Statement und deshalb sage ich, steht der erste Aufsteiger für mich fest.
Aber Thomas, lass uns mal ehrlich sein. Also ich habe mir das, also ich wusste, dass das kommen würde. Ich beschäftige mich aber schon ein bisschen länger einfach. Guck dir die ersten 3 oder 4 der zweiten Liga an. Und ich kann dir sagen, die haben alle irgendwie das Zeug, auch im unteren Mittelfeld in der ersten Liga mitzuspielen. Wenn du dir da das Niveau anguckst, was so die unteren Ränge angeht, dann ist klar, muss dann sicher noch mal was im Kader passieren. Klar muss man dann vielleicht auch noch ein bisschen nachlegen. Aber dann reicht das, finde ich, tatsächlich auch wirklich aus. Ich bin bei dir. Das Niveau in der zweiten Liga ist wahnsinnig schlecht, finde ich. Also es,
nee, wahnsinnig ist, schlecht ist es für mich nicht.
Ich finde die Spiele, wenn du kannst du dir angucken, ich kann es ja kaum angucken. Also bis auf ein paar Ausnahmen macht mir das jetzt nicht richtig. Also,
ja, du guckst halt nur zu viele FC-Spiele.
Ach so, deshalb. Ach so. Vielleicht sollte ich mal, du meinst, ich sollte mal so ein bisschen mehr Münster gegen Braunschweig gucken, oder was?
Ja, ja. Gut, aber das hast du ja immer. Nein, aber diese unfassbare Spannung, es besteht schon ein Unterschied und der wird in jedem Jahr größer zwischen erster und zweiter Liga. Das siehst du meiner Meinung nach auch an der Relegation, dass der Dritte der zweiten Liga kaum eine Chance hat gegen den Drittletzten der ersten Bundesliga.
Ja, das stimmt.
Aber ich habe ja sogar gesagt, dass es wahrscheinlich einem Team wie dem FC im nächsten Jahr dann in der Bundesliga entgegenkommt, das Spiel nur ganz selten machen zu müssen, weil die Qualitäten dieser Mannschaft stehen ja in der defensiven Stabilität. Und deshalb sage ich auch, können die wahrscheinlich auch eine andere Rolle spielen, als es dann in diesem Jahr Kiel zum Beispiel macht.
Und da an dem Punkt ist es so, dass ich voll und ganz unterschreibe, ich wäre nicht wirklich traurig darum, wenn die ersten drei in der zweiten Liga nächstes Jahr in der ersten spielen würden. Dann hätten wir wieder ein bisschen Folklore zurück. Dann hätten wir ein bisschen mehr Fußballromantik zurück mit Kaiserslautern, Hamburg und dem 1. FC Köln, oder? Also dann wäre doch...
Ja, für den Namen her fehlt eigentlich nur noch dann als vierter Aufsteiger Schalke. Dann hast du alles von unten nach oben gekehrt, was geil ist. Und hast dann trotzdem unten immer noch Nürnberg, Karlsruhe, Hannover. Das ist ja schon von den Namen echt eine geile Liga. Überhaupt gar keine Frage. Ne? Man darf sich halt, wie gesagt, nur nicht täuschen lassen. Aber ich glaube, insgesamt ist es immer leichter, eine Klasse zu halten, als aufzusteigen. Das darf man, glaube ich, auch festhalten.
Wie hast du den 1. FC Kaiserslautern gesehen gegen Düsseldorf?
Gute erste Hälfte, verdient. Dann eigentlich eine starke Phase von Düsseldorf. Dahin haben sie das 2-1 gemacht. Ist ja auch, entbehrt ja auch nicht einer gewissen Pikanterie, dass am letzten Spieltag der FC gegen Kaiserslautern spielt. Wobei Kaiserslautern hat vorher auch schon auch noch ein paar schwierige Aufgaben. Aber ich habe Markus Anfang schon auch teilweise kritisch gesehen. Er hat schon eigentlich eine Handschrift und dieses Urbetze-Feeling des kämpferischen Einsatzfußball mit ein paar spielerischen Sachen gemixt. Man darf aber auch nicht vergessen, die Zeit, dass finanziell Schmallandsküchenmeister war, die sind auch vorbei. Wenn du siehst, wie der FCK sich in der Winterpause verstärkt hat, mit Bauer, mit Breithaupt zum Beispiel von Augsburg, Ache nicht verkauft, trotz eines 9-Millionen-Angebots, dann weißt du schon, dass die auch hoch wollen.
Wie hast du Elversberg gegen den HSV gesehen? Es war ein 0-0. Ja, gut, mit Elversberg ist das. Also man darf ja immer noch ein bisschen träumen. Es ist immer noch theoretisch möglich.
Nein, man braucht nicht mehr zu träumen. Elversberg wird nicht aufsteigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist Kredit an deine heimliche Liebe,
ja.
Was Elversberg gespielt hat am Freitag, war mit das Stärkste, was ich im Volkspark gesehen habe von der Gastmannschaft. Sehr kampfstark, sehr gut organisiert, klarer Plan, gute Abläufe nach vorne. Der HSV musste immer wieder zurückarbeiten und hat daher vielleicht auch vorne ein bisschen Power vermissen lassen. Also es war, wie man so schön sagt, ein 0-0 der besseren Sorte. Ganz großen Respekt vor dem, was Elversberg schafft. Unsere Experten sagen ja auch, dass irgendwann mal vielleicht auch die Möglichkeit wirklich da ist, aufzusteigen, wie das Heidenheim geschafft hat, mit den handelnden Personen auch. Horst Steffen, ganz cooler, charismatischer, guter Trainer. Holzer, selbst früher Bundesliga gespielt, der ist im Präsidium und Vorstand tätig. Ganz ruhiges, unaufgeregtes Umfeld. Nils Ole Boog, der hat ein Diamantenauge. Also, das war stark. Ich sehe es übrigens auch nicht als Katastrophe, wenn du zu Hause gegen Elversberg 0-0 spielst. Es war ein ordentlicher Auftritt vom HSV. Klar, hätte ich mir auch 3 Punkte gewünscht. Aber die haben das schon richtig gut gemacht, Elversberg. Dafür dann auch Chapeau.
Wollen wir mal gucken zum Schluss, wer Eier hat beim Tippen des DFB-Pokals?
Ja, sehr gerne, mein Lieber. Und pass auf, ich lege dir einfach den Elfmeter jetzt schon, ich lege dir den Ball auf den Elfmeterpunkt.
Ja.
Und dann kannst du jetzt mal schön verwandeln, das, was ich denke, Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen.
5-4 im Elfmeterschießen.
Ich hätte wirklich alles verwettet, dass das jetzt von dir kommt. Und selbst wenn du es überhaupt nicht denkst, war mir klar, dass du das so wettest. Übrigens, interessante Statistik habe ich heute Morgen gehört bei meinen Kollegen von der dritten Liga.
Ja.
Bielefeld 8 von 11 Elfmeterschießen gewonnen.
Ja, bitte.
Und Leverkusen nur eine 50% Bilanz. Ich sage, ja, es wird auf keinen Fall zu einem Elfmeterschießen kommen. Mhm. Leverkusen gewinnt dieses Spiel 3-1.
Nein.
Natürlich.
Ach.
Du Romantiker, dafür lege ich jetzt vor Stuttgart gegen Leipzig, sage ich in einem spannenden Duell zweier Mannschaften, die nicht vor Selbstbewusstsein strotzen, 3-2 für die Jungs aus Cannstatt.
Das war das richtige Momentum. Salzburg hat richtig entschieden und deshalb wird Scholt Löw den VfB Stuttgart im alten Neckarstadion mit 1-3 zurücklassen.
Das Gute für mich ist ja, dass nach all diesen Demütigungen in 4 Jahren Podcast im Tippen, wo ich dich nie aufhalten konnte, ich in der diesjährigen DFB-Pokalsaison, glaube ich, mit 35-16 führe.
Es sind nur noch 32-28.
Du könntest Torschützen, Minuten, gelbe Karten, könntest du alles richtig tippen. Da kannst du mich dieses Jahr nicht holen. Aber es ist doch schön, dass wir wieder mal einfach anderer Meinung sind auf jeden Fall.
Ja, das ist genau das, worauf viele Menschen da draußen wirklich gewartet haben. Und ich glaube auch, wer wirklich allen Ernstes so...
Nee, ich möchte vorher noch eins, bevor du aufhörst, möchte ich noch einen Glückwunsch rausjagen.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Rainer Bonhoff hatte Geburtstag.
Nein, wie alt ist Rainer Bonhoff geworden?
Man sagt ja, in dem Alter sagt man ja dann nicht mehr die genauen Zahlen. Es ist irgendwas mit einer 7 da vorne. Und er ist, er ist einfach so ein netter, herzlicher, lustiger, geiler Typ. Es gibt ja welche, da sagst du über all die Jahre, schüttelt man sich die Hand und man kennt sich. Der ist einfach richtig herzlich. Der fragt auch mal nach, was es bei einem selber gibt. Der hat immer einen coolen Spruch auf den Lippen. Der ist einfach, der hat immer den Schalk noch im Nacken. Also super, super, super Typ, der Weltmeister war. Zweimal Europameister, allerdings da ohne Einsatz, der internationale Wettbewerbe gewonnen hat mit Borussia Mönchengladbach, der mit Valencia den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat, auch da einen entscheidenden Elfmeter reingeschossen hat, der einen Schuss hatte. Du musst dir den mal angucken, wie der trifft im Champions-League-Finale damals mit Gladbach gegen Liverpool. Der schießt Ray Clemens fast die Handschuhe einfach weg. Richtig, wie ich es gesagt habe, richtig guter Junge und ich wünsche ihm noch ganz viele Jahre voller Gesundheit und dass er seine Borussia auch nach Europa zurückbringt. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob es noch einen gibt, wahrscheinlich der einzige, der sowohl die Kapitänsbinde für Borussia Mönchengladbach als auch für den 1. FC Köln getragen hat.
Und kennst du den Film, sie nannten sie Mücke?
Ja, Mücke ist doch seine Frau.
Richtig. Der Film heißt eigentlich, sie nannten ihn Mücke, aber ich habe es etwas adaptiert. Genau, Mücke. Roswitha eigentlich heißt sie. Roswitha. Ja. Und gefühlt sind die ja auch schon seit 73 Jahren.
Genau, für eine sehr glückliche Ehe. Auch sie eine ganz tolle Frau.
Lieblingsgeschichte ist die, dass er da in der Lounge, in der Präsidentenloge, dass er da schnell irgendwie noch eine Kippe geraucht hat und dann mit derselben Hand in die Wiener Würstchen.
Och, jetzt hör doch auf!
Das fand ich sensationell. Der hatte halt einfach Hunger und ist da einfach kurz reingekommen, hat schnell die Würstchen, kennst du diese silbernen Dinger, wo die Würstchen so warm gemacht werden?
Aber Rainer Bonhoff, der hat Etikette, der hat hundertprozentig die andere Hand benutzt.
Ja, wahrscheinlich.
Einer der ganz Großen des deutschen Fußballs.
Unbestritten. Es war aber meine Lieblingsszene überhaupt, die ich jemals in Gladbach hatte. So viel kann ich sagen. Ja, also dann kann ich im Grunde eigentlich nur gar nichts mehr sagen. Ich kann nur noch sagen, wer so grandios den DFB-Pokal durchtippt, wie der Geysir aus der Vulkaneifel, wer mich derart deklassiert über eine ganze Saison hinweg, da bringt mir auch mein internationales Fußballverständnis einfach nichts mehr. In Deutschland macht er mir nichts vor. Das wird auch wahrscheinlich dann auch so bleiben, wenn wir uns nächste Woche sprechen.
Und man kann nur sagen, wer die Würstchen immer mit der richtigen Hand rausholt, aus dieser riesigen Truckerbox, die es an den Tankstellen gibt, der braucht vor allen Dingen eins. Saubere Finger und
saubere
ganz dicke Eier.